Claude Earthely ist einer der Piloten, der an dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima beteiligt war. Sein weiterer Lebensverlauf ist sehr tragisch. Nach der Entlassung aus der Armee wurde er mit seinem Auftrag nicht fertig. Er unternahm zwei Selbstmordversuche und kam schließlich in eine psychiatrische Anstalt. Seine Schuldgefühle nahmen ihm den Verstand. Doch Claude Earthely bekam eines Tages einen Brief von 30 ehemaligen Schülerinnen aus Hiroshima. Sie hatten die Atombombe schwer verletzt überlebt, mit Verbrennungen an Gesicht und Körper. Und sie schrieben: Dieser Brief kommt zu Ihnen, um Ihnen unsere aufrichtige Teilnahme zu überbringen und Ihnen zu versichern, dass wir nicht die geringste Feindseligkeit gegen Sie persönlich hegen. Wir haben gelernt, freundschaftlich für Sie zu empfinden, in dem Gedanken, dass Sie ebenso ein Kriegsopfer sind wie wir. Wir wünschen, dass Sie sich bald erholen und sich denen anschließen, die sich dafür einsetzen, das barbarische Geschehen, Krieg genannt, durch den Geist der Geschwisterlichkeit zu überwinden. Was für ein Brief. Was für eine Geste. Diese Mädchen aus Hiroshima haben ein Vergebungsangebot an den Mann geschickt, der für ihre schrecklichen Entstellungen mitverantwortlich ist. Sie haben, und das haben sie sehr gut formuliert, gelernt zu vergeben. Denn Vergebung, das ist ein Prozess. Vergebung, das ist ein Weg und manchmal ein sehr steiniger. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13, lesen wir: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Das klingt nicht nach einer leichten Aufgabe. Aber wie soll man diesen Weg der Vergebung beschreiten? Ich möchte mit Ihnen heute drei Stationen auf dem Weg der Vergebung einmal näher betrachten. Am Anfang geht es um die Ursache, die Verletzung und den Hass, der daraus folgt. Der zweite Schritt ist die innere Heilung. Und schließlich der dritte, die Versöhnung. Ich möchte gerne diesen Weg der Vergebung, diesen Prozess am Beispiel von Josef und seinen Brüdern aus dem Alten Testament illustrieren. Man findet das im 1. Mose, die Kapitel 37 bis 45. Ich werde das nur erzählen. Wie gesagt, am Anfang dieses Weges steht die Ursache, die Verletzung. Josef war ein verwöhnter Jüngling, ein Günstling des Vaters, schrecklich bevorzugt vor seinen Brüdern, die schwere Arbeit leisten mussten und dementsprechend von ihnen auch sehr gehasst. Josef wurde eines Tages von seinem Vater zu den Brüdern aufs Feld geschickt, die haben dort die Herden gehütet und so kam er alleine dorthin und die Brüder sahen die Chance, endlich Rache zu nehmen, Vergeltung zu üben. Der Vater war nicht da und sie planten, Josef zu töten. Nun, sie konnten sich am Ende doch noch dazu durchringen, ihn am Leben zu lassen, aber doch nahmen sie ihn gefangen und verkauften ihn als Sklaven an umherziehende Händler. Und so gelangte Josef schließlich als Sklave nach Ägypten. Der Vater wurde von den Brüdern angelogen. Mit einem blutverschmierten Gewand sagten sie, Josef sei von einem wilden Tier getötet worden. Als Josef schließlich in Ägypten war, im Hause des Hofbeamten Potiphar, wie muss es in ihm ausgesehen haben? Leider haben wir im biblischen Bericht keine Innenansicht. Es wird mir so erzählt. Aber verraten und verkauft, misshandelt und versklavt von den eigenen Brüdern, hätte er nicht verbittert sein müssen? Und doch war er es nicht, wie wir im weiteren Verlauf feststellen können. Und wie geht es uns mit unseren Verletzungen? Ich bin froh, niemals so etwas Schreckliches wie das erfahren zu haben, wie Josef es hier durchmachen musste. Aber manch einer von Ihnen hat vielleicht solch schreckliche Erfahrungen gemacht. Aber jeder von uns kennt Verletzungen. Und ich bin mir sicher, wenn ich dieses Thema jetzt anspreche, hat manch einer so etwas jetzt vor dem inneren Auge. Und wir empfinden Schmerz dabei. Vielleicht auch Groll oder Hass oder Ärger. Aber Hass als gläubiger Mensch, sofort meldet sich dann uns das schlechte Gewissen. Darf ich das überhaupt? Doch Ärger, Frust, auch Hass als Reaktion auf widerfahrenes Unrecht, die sind nicht unchristlich. Das ist schlicht und ergreifend menschlich. Das Problem ist nicht, wenn wir mit Ärger auf Unrecht reagieren. Das Problem ist, wenn wir darin stecken bleiben. Die Predigerin Nancy Beach sagte einmal, seinen Groll zu kultivieren bedeutet, selber Gift zu nehmen und darauf zu warten, dass der andere umfällt. Und sie ahnen es schon. Das wird nicht passieren. Im Gegenteil, wer im Hass verharrt, wer seinen Groll weiter kultiviert, der schadet nur sich selbst. Verbitterung kann wirklich krank machen. Wirklich körperliche Krankheiten können daraus folgen. Und deswegen ist der wichtigste Schritt, den wir gehen können, der vom Groll zur inneren Heilung. Und es ist zugleich der schwerste. Innere Heilung. Wie gesagt, von Josef wird nicht berichtet, was in ihm innerlich vorgegangen ist. Aber wir können lesen im weiteren Bericht, dass ihm glückte, was er unternahm. Er gewann das Vertrauen seines Herrn Potiphar. Er bekam wirklich Erfolg von Gott geschenkt. Ein verbitterter Sklave, der mit seinem Schicksal hadert, wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Und trotz weiterer Schicksalsschläge, Verleumdungen, Gefängnisaufhalten, wirklich schrecklichen Dingen, die Josef widerfahren sind, gelangte er am Ende sogar zu einer bedeutenden Position in der Regierung des Pharao. Er hat offenbar einen Weg gefunden, diesen inneren Frieden wiederzufinden, über alle Verletzungen hinweg. Und das ohne jemals wieder Kontakt mit seinen Brüdern gehabt zu haben. Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die wir hier herausgewinnen können. Innere Heilung kann geschehen, ohne dass derjenige, der das Leid verursacht hat, irgendetwas dazu beiträgt. In einer Parabel, also keiner Geschichte, die wir in der Bibel finden, aber die dort sein könnte, wird berichtet, dass Jesus auf seiner Wanderschaft zu einer Herberge kam, um dort zu übernachten. Bevor er sich zur Ruhe begab, sagte er zu dem Herbergsvater: Nun bin ich heute bei dir eingekehrt. Und bevor ich schlafen gehe, möchte ich gerne dein Haus sehen. Der Herbergsvater ist erfreut über das Interesse von Jesus und führt ihn herum. Als sie fertig waren, bittet ihn Jesus: Zeige mir doch bitte auch noch den Keller deines Hauses. Das verwirrt ein wenig den Herbergsvater, aber natürlich führt er Jesus auch in den Keller. Nachdem sie dort den Rundgang beendet hatten, zeigte Jesus noch auf eine letzte, bislang verschlossen gebliebene Tür. Darf ich auch dort hineingehen? Ach Herr, sagt der Herbergsvater, das ist doch bloß die Rumpelkammer. Da ist nur altes Zeug drin, das lohnt sich nicht. Aber auf Jesu liebevolles Drängen hin öffnet er schließlich auch diese Tür zur Rumpelkammer. Und in diesem Raum geht Jesus besonders behutsam vor. Kisten und Gegenstände liegen dort kreuz und quer, vieles angestaubt, kein schöner Anblick. Aber Jesus nimmt Stück für Stück in die Hand und legt es sorgfältig wieder an seinen Platz zurück. Abgetragene Schuhe, kaputte Socken, alte Hüte, zerbrochenes Porzellan. Es verging viel Zeit, als Jesus einmal alles gesehen hatte, lächelte er den Herbergsvater wieder an, bedankte sich, dass er sich alles anschauen durfte und legte sich zur Ruhe. Ein paar Monate später kam Jesus wieder an dieser Herberge vorbei. Und der Herbergsvater grüßte ihn freudig. Ich bin so froh, dass du damals mit mir in diese Rumpelkammer gegangen bist. Seitdem kann ich ohne Angst in den Keller gehen. Einige alte Dinge habe ich entsorgt. Manches an Leute verschenkt, denen das etwas bedeutete. Vieles habe ich neu geordnet, sodass es mich an meine Zeit in meinem Leben erinnert, die schmerzlich war, aber doch auch wichtig. Innere Heilung, das bedeutet, die Rumpelkammer der eigenen Seele zu betreten, mit Jesus an der Hand. Ihn die Dinge ansehen lassen, die uns widerfahren sind. Und so die Angst zu überwinden, den Gefühlen und Verletzungen zu begegnen. Und manche vielleicht auch entsorgen und ablegen zu können. Doch manches kann nicht so ohne weiteres ausgeräumt werden, aber vielleicht geordnet. Und manchmal ist dafür auch externe Hilfe nötig. Die Wege zur inneren Heilung sind vielfältig. Manchmal kann es vielleicht reichen, sich die Situation, die mich verärgert hat, mir noch einmal neu vor Augen zu führen und sie dann auch für abgeschlossen zu erklären. In vielen Dingen, wissen wir, hat jeder etwas zu dem Ärger beigetragen. Und wenn wir Frieden darüber gefunden haben, haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, auf den anderen den ersten Schritt zuzumachen. Doch wenn das immer so einfach wäre, dann wäre die Rumpelkammer unserer Seele nicht so gut gefüllt. Manchem hilft es, seine Gefühle und das Erlebte aufzuschreiben, den Dingen eine Gestalt zu geben und sich dann ganz bewusst davon zu trennen, vielleicht sogar symbolisch es zu verbrennen. Aber auch das wird nicht immer und in jeder Situation gelingen. Manches kann nicht einfach verbannt werden. Dann ist es vielleicht eine Hilfe, in Gedanken diese Dinge in einen Tresor zu schließen, abzuschließen und den Schlüssel wegzutun. Und zu wissen, diese Dinge sind gewesen, die sind da, aber wir sind sicher davor. Oftmals ist es nötig, das in einem Gespräch mit einem anderen zu tun. Ein guter Freund, ein Seelsorger, vielleicht auch ein Therapeut. Doch Vorsicht, wenn wir über die Dinge reden, die uns beschäftigen. Es geht dabei darum, Klärung für sich selber zu finden, nicht die Untaten eines anderen zu vertratschen. Denn wenn ich das mache, damit sich möglichst viele mit mir darüber ereifern, erreiche ich genau das Gegenteil als innere Heilung. Schließlich haben wir die Möglichkeit, für den anderen zu beten. Das mag am Anfang so ein durch die Zähne gepresstes Gebet sein, aber ich bin mir sicher, das Gebet wird unsere Haltung verändern. Nicht über Nacht, aber mit der Zeit. Schließlich müssen wir lernen, uns selbst zu vergeben. Uns zu vergeben, verletzlich gewesen zu sein. Kennen Sie diesen Gedanken? Wie konnte ich nur so dumm sein, dass ich darauf wieder reingefallen bin? Das Eingeständnis der eigenen Verletzlichkeit ist manchmal der erste Schritt zur inneren Heilung. Wir merken schon, dieser Weg von der Wut, vom Groll zur Heilung, das ist kein leichter Weg, aber er ist möglich. Und er ist vor allem möglich, ohne dass der andere irgendeine Bedingung erfüllt hätte. Es ist sogar möglich, diesen Weg zu gehen, wenn der andere nicht mehr erreichbar ist oder sogar verstorben. Es ist sogar möglich, diesen Weg zu gehen, wenn ich nicht einmal weiß, wer der andere ist. Erinnern Sie sich noch an die Mädchen aus Hiroshima? Diesem Weg der Vergebung müssen sie schon gegangen sein, dass sie in der Lage waren, einen solchen Brief an den Piloten zu schicken, der mit dazu beigetragen hat, dass sie so entstellt sind. Aber damit haben sie sich und auch diesem Mann die Möglichkeit eröffnet, einen Neuanfang zu wagen, Versöhnung zu erleben. Versöhnung, das heißt, wieder in Gemeinschaft mit dem anderen einzutreten. Und das ist eben nochmal ein ganz anderer, ein viel weitergehender Schritt als der inneren Heilung. Und für die Versöhnung, für das Zusammenkommen, dafür müssen tatsächlich auch Bedingungen erfüllt sein. Ein Beispiel als erstes, die Verletzung, die passiert sind, die müssen natürlich aufgehört haben. Wenn zum Beispiel ein Ehemann seine Frau geschlagen hat, kann sie doch nicht wieder in die eheliche Gemeinschaft zurückkehren, wenn es dort weiter Prügel gibt. Und genauso hat Josef seine Brüder getestet, ob sie sich wirklich verändert haben. Es entstand eine Hungersnot in dem Land, wo die Brüder gelebt haben mit dem Vater, und sie reisten nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Josef war derjenige, der für die Verteilung des Getreides zuständig war. Aber er wurde von seinen Brüdern nicht erkannt. Wie sollten sie ihn auch erkennen? Sie haben doch nicht im Traum damit gerechnet, dass ihr versklavter Bruder zum Ministerpräsident des Königreichs des Pharaos wird. Und so schmuggelte oder ließ Josef einen Silberbecher in den Getreidesack seines jüngsten Bruders Benjamin hineinschmuggeln. Als die Brüder dann schließlich aufgebrochen sind, wurden sie untersucht, gefilzt. Und als der Becher zutage trat, sollte Benjamin als Sklave zur Strafe in Ägypten bleiben. Aber dann sagt Juda, einer der älteren Brüder, zu Josef, und das lesen wir im 1. Mose 44, Vers 32 und 33, Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hierbleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Die Brüder hatten sich tatsächlich geändert. Sie würden nicht wieder einen der ihren als Sklaven verkaufen, um sich selbst einen Vorteil davon zu verschaffen. Und daraufhin konnte Josef sich seinen Brüdern auch wieder zu erkennen geben und die Familie wieder miteinander vereinen. Versöhnung, das sollte immer unser Ziel sein. Aber Versöhnung ist nicht immer möglich. Denn wir können nicht einfach so tun, als wenn all die Verletzungen nicht gewesen wären. Manchmal, das müssen wir uns auch eingestehen, ist ein Zusammenkommen nie mehr möglich. Ich denke dabei zum Beispiel an Fälle von schwerem Missbrauch. Wir sind schwache Menschen in einer sündigen Welt. Und deswegen sollten wir von uns auch nichts Übermenschliches erwarten. Doch in den meisten Fällen ist Versöhnung doch möglich. Aber erst nachdem wir diese Schritte der inneren Heilung gegangen sind, dann folgt die Versöhnung. Wir sollten vermeiden, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun und zusammenzukommen und so zu tun, als wäre nichts passiert, obwohl in uns immer noch ein Stückchen Groll dort sein Unwesen treibt. Manchmal kann ein Verursacher nicht diesen ersten Schritt gehen und um Verzeihung bitten. Vielleicht, weil er sich so sehr schämt über das, was er getan hat. Aber wenn Gott dich heil gemacht hat, wenn Gott ihnen Heilung geschenkt hat, dann ist es eine Möglichkeit, auf den anderen zuzugehen und ihm zu sagen, was Gott an ihnen getan hat. Ich bin mir sicher, der andere wird gerne darauf eingehen. Und die Bitte um Reue und um Vergebung hat genau an dieser Stelle ihren Platz. Bitten Sie Gott, die Kraft zur Vergebung Ihnen zu geben über die Sache, an die Sie vielleicht während dieser Predigt nachgedacht haben. Aber überfordern Sie sich nicht. Vergebung ist ein Weg. Vergebung ist ein Prozess, auf dem Ihnen Gott und liebe Menschen gerne zur Seite stehen. Wie sagte Paulus noch in unserem Predigttext? Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. gehen Sie diesen Weg zur inneren Heilung und Versöhnung, um Gemeinschaft neu zu erleben. Amen. Ich würde gerne mit Ihnen noch beten. Großer Gott, du hast uns mit dir selbst versöhnt. Du hast dazu deinen Sohn in diese Welt gesandt. Du hast uns Vergebung gewährt, obwohl wir nichts dazu beitragen konnten. Und wir wollen von dir lernen, einander auch Vergebung zu gewähren, über die Dinge, die Verletzungen, die an uns getan worden sind, heil werden. Auch ohne, dass der andere eine Bedingung dafür erfüllen könnte. So bitten wir dich um die Kraft und um Menschen, die uns darin begleiten, diesen Weg der Heilung zu beschreiten. Aber wenn du uns diesen Weg begleitet hast, so wollen wir auch gerne auch den Weg weitergehen auf den anderen zu, wo das möglich ist. Wir wissen, dass auch das ein schwerer Weg ist. Aber mit deiner Hilfe und durch die Führung deines Geistes ist auch das möglich. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, der jetzt in diesem Moment hier zuhört und vielleicht an das Leid denkt, das ihm widerfahren ist, dass du ihm Heilung schenkst und eine Perspektive, heil zu werden und Versöhnung zu leben. Amen.